Ja, schön, so viele Gesichter zu sehen. Guten Morgen erstmal an alle zu Hause. Hier habe ich schon alle begrüßt, glaube ich, fast alle, aber zu Hause noch nicht. Das Thema heute soll sein, hoffnungsvoll glauben. Und ich möchte beginnen mit der Frage an euch. Jetzt ist ja bald Urlaubszeit. Ich weiß nicht, wann fangen die Sommerferien an? Am 22., also in 2 Wochen. Ist das richtig? Ja, ich bin komplett raus aus der. Ich weiß nicht mal, welcher Tag heute ist. Also, wir nehmen einfach mal an, in 2 Wochen sind Sommerferien. Dann wird für viele Urlaubszeit beginnen. Man fährt wahrscheinlich, viele werden es genießen, wieder wegzufahren oder vielleicht bekommt ihr Besuch. Und ein Thema, was, finde ich, in den Sommerferien dann immer auch eine Rolle spielt, ist das Thema Abschied. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, damals, als ihr zur Schule gegangen seid, dann der Abschied von der Klasse zum Beginn der Sommerferien, das war immer so eine Mischung aus Gefühlen. Einerseits natürlich hat man sich gefreut, dass die Sommerferien anfangen, gleichzeitig hat man sich war man vielleicht auch ein bisschen traurig, seine Freunde nicht mehr jeden Tag in der Schule zu sehen. Vielleicht auch manche zu verabschieden, die dann irgendwie ganz die Schule wechseln am Ende des Schuljahres. Es war immer auch so eine Mischung aus Freude und Trauer. Und ja, jetzt mal die Frage an euch. Erinnert ihr euch an den letzten Abschied, der euch so richtig schwer gefallen ist, wo ihr das letzte Mal jemanden verabschiedet habt, ja, wo ihr eigentlich gar nicht gerne gehen wolltet? Oder wo ihr eigentlich das Gefühl hattet, nee, das fällt euch jetzt richtig schwer, dem Tschüss zu sagen oder der. Ich weiß nicht, ich glaube, Abschied ist etwas, was keiner besonders gerne mag. Den einen fällt es besonders schwer und den anderen fällt es vielleicht nicht ganz so schwer. Mir fällt es auch relativ schwer. Ich war ja jetzt gerade, Brigitte hat schon gesagt, eine Woche auf einem Jugendbaucamp mit 20 Kindern und Jugendlichen haben wir alle möglichen Projekte gebaut und repariert und geschraubt und gesägt. Aber natürlich auch die Kinder gut kennengelernt im Laufe der Woche. Und es hat sich da irgendwie einiges an Beziehungen entwickelt und irgendwie Vertrauen ist gewachsen. Und dann fällt natürlich so ein Abschied auch schwer von den Kindern. Dieses Camp war in Mecklenburg, da bin ich natürlich jetzt auch nicht jeden Tag. Und dann ist es immer so ein Abschied, gerade von den Teilnehmenden, so ein Abschied, wo man auch nicht weiß, kommt der nächstes Jahr wieder, sehe ich den überhaupt nochmal? Und es ist immer ein bisschen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man so eine Woche mit jemandem so eng verbracht hat, dann zu sagen, tschüss. Und meistens, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, denkt mal an eure letzte Verabschiedung, meistens, wenn man jemanden für lange Zeit nicht wieder sieht oder man ahnt, dass man ihn lange nicht wieder sieht, dann ist dieser Moment des Abschieds immer ein besonderer Moment. Also so die letzte Stunde oder ich sag mal die letzten 2 Stunden, wenn man weiß, es geht jetzt dann bald auseinander, dann verhält man sich anders dem anderen gegenüber. Dann ist man nicht so lässig locker, wie man sonst vielleicht war die Tage vorher, sondern man spürt irgendwie, da lastet eine besondere Bedeutung auf diesen letzten Stunden. Und da lastet auch eine besondere Bedeutung auf den letzten Worten, die man jemandem mitgibt vielleicht noch, wenn man sich verabschiedet. Das war auch, ich bin am Freitag losgefahren, das Camp endet eigentlich heute erst, aber ich bin am Freitag zurückgefahren, weil ich ja noch ein paar Sachen zu erledigen hatte und heute ja hier bin zum Predigen. Und deshalb am Freitagabend wollte ich eigentlich möglichst rechtzeitig losfahren, damit ich dann früh da bin. Und ich bin dann aber irgendwie erst Freitag um 23:30 nachts losgefahren, war erst um 3:30 dann hier in Hannover. Das war nicht so geplant, aber der Grund dafür war, dass ich eigentlich so viel irgendwie das Gefühl hatte, noch so viel zu sagen zu haben. Ja, oder das Gefühl hatte irgendwie, ich wollte jetzt auch niemanden übergehen, mich von niemandem nicht richtig verabschieden. Und so hat es sich dann halt lange hingezogen, aber es war auch gut so. Also sind noch gute Gespräche zustande gekommen. Eine ganz kleine Geschichte möchte ich euch erzählen, da, um auch nochmal das so ein bisschen zu veranschaulichen, diesen Moment, diesen Abschiedsmoment. Da war ein junger Teilnehmer, mit dem habe ich mich irgendwie ganz gut connected so im Laufe der Zeit. Und der hatte ein Problem, ich will jetzt nicht sagen was, aber eine Sache, die er, also die, die, die auffällig war. Und ich habe immer gesagt, hey, mach das doch so und so. Ich habe immer versucht, ihn da zu korrigieren, zu ermutigen und habe gesagt, ey, mach das doch, gib dir doch einen Ruck. Und er hat sich sehr schwer getan. Ich habe immer gefragt, warum machst du denn das nicht? Warum vermeidest du denn diese Situation? Und er hat immer so ein bisschen rumgedruckst und wollte nicht so richtig sagen, hat auch gesagt, ihm macht es gar nichts aus, obwohl es was Offensichtliches war, was eigentlich schon nicht so angenehm war. Und dann am letzten Abend, da habe ich dann noch die Andacht gehalten und da ging es auch so ein bisschen um Selbstreflexion und die Kinder sollten so einen Zettel schreiben, wo sie draufschreiben sollten, wo sie neue Schritte wagen wollen in ihrem Leben. Und dann kam dieses Kind zu mir, bevor ich gefahren bin, und drückte mir seinen Zettel in die Hand, den er geschrieben hatte. Und ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Der hat gezittert irgendwie und war schon den Tränen nahe und hat mir seinen Zettel in die Hand gedrückt und hat gesagt, kannst du lesen, was da drauf steht? Dann habe ich den Zettel aufgefaltet und da stand drauf etwas über dieses Problem, also dass dieses Kind dieses Problem in den Griff bekommen möchte und dass es sich da verändern möchte. Und dann fing er an zu weinen und wir haben uns dann zusammen hingesetzt. Ich habe noch für ihn gebetet. Und es war aber sehr bewegend, weil ich das Gefühl hatte, er hat die ganze Zeit nicht zugegeben, dass es für ihn ein Problem ist. Bis dann klar war, jetzt ist die letzte Chance, mir das zu sagen. Und dann hat er sich überwunden und hat mir das gesagt. Und das war für mich einer der wichtigsten Momente auf diesem ganzen Camp. Und und das wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Und es war für mich eben deshalb so besonders, weil ich das Gefühl hatte, dieser Abschiedsmoment war dann der entscheidende Moment. Und auch die Evangelien in der Bibel haben diesem Abschiedsmoment eine besondere Bedeutung gegeben, nämlich dem Moment, in dem Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet. Er hat sich ja quasi zweimal verabschiedet, muss man sagen. Einmal, als er gekreuzigt wurde, da war es alles ein bisschen überraschend. Da war nicht besonders viel Zeit für einen vernünftigen Abschied. Vielleicht noch diese Gebetssituation in Gethsemane. Aber dann das zweite Mal nach der Auferstehung dann richtig, als er dann also in den Himmel auffuhr. Und interessant ist, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, alle vier Evangelien erzählen etwas anderes, was da passiert ist am Ende. Also jedes Evangelium legt ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Das Johannesevangelium zum Beispiel legt einen besonderen Schwerpunkt auf Petrus und auf die Situation von Petrus besonders die Beziehung von Petrus zu Jesus, die war ja ein bisschen geschwächt durch den Verrat von Petrus. Und dann wird es am Ende auf wunderbare und wunderschöne Art und Weise wieder geheilt, diese Beziehung. Da hat das Johannesevangelium seinen Fokus drauf. Und heute wollen wir uns mal anschauen, die Verabschiedung im Matthäusevangelium. Matthäus erzählt es nämlich wirklich ganz anders, aber auch auf eine ganz wunderschöne Art und Weise. Ich lese euch den Text erst einmal vor und dann werden wir ihn Stück für Stück durchgehen. Es sind nur vier Verse, eigentlich ganz kurz. Man möchte meinen, da kann nicht so viel drinstecken, aber oft ist es ja so, dass in den kurzen Texten das meiste drinsteckt. Matthäus 28. Ich habe auch gehört, es gibt so ein Sprichwort, Matthäus am Ende. Ja? Matthäi am Ende? Ja, Matthäi am Ende. Und wann sagt man das? Wenn Schluss ist. Wenn man nicht mehr weiter weiß, oder wie? Ah ja, interessant. Ja, wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass das hier wirklich ein sehr abruptes Ende ist. Aber das ist ganz spannend. Also, wenn ihr wollt, schlagt mal auf mit mir zusammen, Matthäus 28, ab Vers 16. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir uneingeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Also vier kurze Verse, überliest sich ganz schnell, schönes Ende, aber ganz bedeutungsvolle Verse. Denn bei Matthäus hat es hier so inszeniert, seinen Text, dass das das einzige Wiedersehen ist von Jesus mit seinen Jüngern nach seinem Tod. Also die Frauen finden das Grab leer, sind dann unterwegs und wollen den Jüngern Bescheid sagen, aber Jesus sagt ihnen nicht, erzählt den Jüngern, dass ich auferstanden bin, sondern Jesus sagt den Frauen, sagt den Jüngern, sie sollen dann und dann auf den Berg kommen, nach Galiläa, und dort möchte ich sie dann wieder treffen. Und das ist dieses Treffen, also ein ganz, ganz bedeutender Moment, was wir jetzt hier gelesen haben, dieses Treffen von Jesus mit seinen 11 Aposteln. Es sind ja nur noch 11, weil Judas nicht mehr dabei ist. Und dort trifft er sie auf dem Berg und verabschiedet sich dann von ihnen. Also das erste Wiedersehen ist sozusagen dann auch gleich der Abschied. Ganz spannend, wie Matthäus das hier macht. Es ist auch kein Zufall, dass bei Matthäus Jesus seinen Jüngern hier in Galiläa zum letzten Mal wieder begegnet und sich verabschiedet. Denn in Kapitel 4 lesen wir, dass auch in Galiläa das Wirken von Jesus begonnen hat. Also es wird hier sozusagen einen Kreis geschlagen. Vom Beginnen des Wirkens Jesu, wo er seine Jünger beruft, wo alles anfängt, zum Ende, wo dann mit seinen 11 Aposteln auf diesem Berg die Geschichte zu Ende geht. Aber sie geht nicht zu Ende, sondern sie beginnt eigentlich erst richtig. Vers 16 ist quasi die Einleitung. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Also sie taten genau das, was Jesus durch die Frauen ihnen aufgetragen hatte. Und dann heißt es in Vers 17, als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten auch Zweifel. Dieser Vers hat es in sich. Also sie warfen sich vor ihm nieder, das ist natürlich, das kann man noch nachvollziehen. Sie freuen sich, dass er wieder lebt. Offenbar haben sie ihn ja auch erkannt. Sie warfen sich vor ihm nieder, weil sie sich freuen, dass ihr Heiland wieder lebt. Und dann heißt es aber, einige aber zweifelten. Das ist einmalig, denn in den anderen Evangelien lesen wir nur, dass Thomas gezweifelt hat, dass Thomas seine Zweifel hatte. Hier heißt es aber, einige aber zweifelten. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Matthäus die nicht beim Namen nennt, sondern dass er einfach diese Menge und die Personen offen lässt. Es ist einfach eine unbestimmte Anzahl, die ihre Zweifel hatten. Vielleicht hatten sie auch gar nicht alle dieselben Zweifel. Vielleicht hatten sie auch unterschiedliche Zweifel. Aber sie hatten Zweifel. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass es nicht im ersten Vers heißt, sie hatten Zweifel. Hätte ja sein können, dass man sagt, sie kommen da nach Galiläa und einige zweifelten auf dem Weg, ob das alles wirklich so stimmt und dass da Jesus jetzt wirklich auf sie wartet. Sondern dass es dann heißt, sie hatten Zweifel, als Jesus schon vor ihnen steht. Da möchte man doch sagen, Matthäus, da hast du dich ein bisschen vertan, da hast du die Reihenfolge vertauscht. Das macht doch gar keinen Sinn. Die haben doch bestimmt vorher gezweifelt und dann haben sie geglaubt, als sie Jesus gesehen haben. Ich glaube aber, dass Matthäus das ganz bewusst so gestaltet hat, ganz bewusst so geschrieben hat, dass sie in dem Moment zweifelten, in dem sie Jesus sahen. Weil hier ein Bild von Glauben gezeichnet wird, was nicht so glatt gebügelt ist, wie das heute vielleicht manchmal so erscheint in der Kirche. Ich glaube, dass wir oft mit Vorbildern zu tun haben oder mit Glaubensgeschichten, die irgendwie sehr glatt gebügelt wirken, die sehr aufgetakelt scheinen. Das sind oft so amerikanische Geschichten, in denen jemand einfach nur fest an Gott, an Gottes Verheißung glaubt und dann gelingt ihm alles und das ganze Leben läuft alles zusammen. Er wird dann auch noch reich und bekommt eine schöne Frau und was weiß ich. Ihr kennt das alle. Oder andersrum, den schönen Mann. Am Ende funktioniert alles perfekt zusammen. Und das alles nur, weil er geglaubt hat. Gibt es auch Filme, ich weiß nicht, es gibt so manche christliche Filme, die gucke ich auch nicht mehr so gern, weil die auch so nach diesem Schema ablaufen. Und genau das ist das, was Matthäus, glaube ich, hier so ein bisschen konterkariert, diese Vorstellung von Glauben. Dass er eben nicht schreibt, sie glaubten einfach fest und dann segnete sie Jesus und dann lief alles super, sondern dass er schreibt, in dem Moment, in dem sie ihn sahen, hatten sie noch ihre Zweifel. Vielleicht war er sogar selber einer von denen, die zweifelten. Vielleicht schreibt er es deshalb. Und es ist ja auch kein Wunder, denn sie hatten ihn ja kurz zuvor sterben sehen am Kreuz. Ich habe das letztens schon mal gesagt in der Predigt, ich glaube, keiner von den Jüngern hatte erwartet, dass es so endet. Klar hatte Jesus das vorhergesagt, klar hatte er gesagt, dass er sterben würde, aber diese ganze Illusion, dieser ganze Traum, den sie mit ihm gemeinsam aufgebaut hatten, ist doch an diesem Kreuz gestorben. Und dass man das nicht einfach so wegwischen kann von einem Tag auf den anderen, diese Enttäuschung, dieses Trauma, was sie da erlebt haben, das ist doch klar. Das ist doch eigentlich nur ehrlich und verständlich. Dass sie vielleicht gerade in dem Moment, in dem sie Jesus sehen, sich fragen, kann das nicht nochmal passieren? Kann nicht nochmal alles so zu Ende gehen? Bilden wir uns das jetzt vielleicht nur ein? Ist das jetzt vielleicht nur unser Wunschdenken, was uns hier gerade was vorgaukelt? Und ich finde es schön, dass Matthäus diesen Moment so ernst nimmt, weil ich glaube, dass Zweifel elementar grundsätzlich zu unserem Glauben immer dazugehören. Natürlich gibt es Zeiten, in denen glauben wir fest, in denen haben wir überhaupt keine Zweifel, aber ich glaube, Zweifel in irgendeiner Form, vielleicht nicht unbedingt Zweifel an der Existenz Gottes, aber manchmal Zweifel vielleicht an der Güte Gottes, manchmal vielleicht Zweifel an der Allmacht Gottes, manchmal vielleicht Zweifel an Interesse Gottes für meine Probleme, ich weiß nicht, irgendeinen Zweifel werden wir, glaube ich, immer wieder in unserem Glauben spüren und haben. Und ich finde es gut und wichtig, dass Matthäus dem hier so einen besonderen Raum und Stellenwert gibt, diesem Zweifel. Und dann ist doch die spannende Frage, wie reagiert Jesus auf diesen Zweifel? Jetzt hat ja Matthäus extra den Zweifel hier erwähnt, also der Zweifel ist da, sie knien da jetzt vor ihm und jetzt ist ja die Frage, wie reagiert Jesus? Und ich finde, oder mir persönlich ging es so ein bisschen so, dass ich den Johannesvers im Kopf hatte, wie Jesus dem Thomas begegnet. Ihr erinnert euch vielleicht, da sagt der Thomas, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und das ist natürlich so eine Reaktion, die wünscht man sich vielleicht nicht. Und vielleicht hätte man hier sowas auch erwartet, dass Jesus sagt, jetzt glaubt endlich und dann geht's los. Aber Jesus reagiert hier ganz anders und ich finde es spannend. Das haben beide Verse ihren Reiz, aber diesen finde ich besonders schön, denn hier reagiert Jesus auf diesen Zweifel mit dem Satz, Gott hat mir uneingeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Oder in der Luther-Übersetzung, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn das für eine Reaktion auf den Zweifel? Also nur dadurch, dass er jetzt sagt, ich habe uneingeschränkte Macht, wird ja der Zweifel nicht kleiner. Also wenn jetzt mein Sohn zum Beispiel auf einer Mauer steht und ich sage, Karl, spring runter und er sagt, Papa, ich weiß nicht, ob du mich auffängst. Ich habe ein bisschen Angst, dass du mich fallen lässt und ich sage ihm, ich bin stark genug, dich aufzufangen, dann mindert es vielleicht noch nicht seinen Zweifel zu springen, zumindest nicht unbedingt. Dass ich stark genug bin, wusste er vielleicht vorher schon, aber trotzdem bleibt ja diese Angst in ihm, dass er fallen könnte oder dass ich ihn nicht auffange. Ich glaube, was Jesus hier sagen möchte oder warum Jesus jetzt ausgerechnet hier diese Allmacht oder diese Vollmacht dem Zweifel der Jünger gegenüberstellt, ist, dass er sagt, es kommt nicht auf euren Glauben an. Dass er die Voraussetzung für das, was jetzt kommt, für den Missionsbefehl gleich, als Voraussetzung nicht den Glauben nimmt, sondern der, an den geglaubt wird. Also er weist die Jünger darauf hin, es kommt nicht darauf an, mit welchem Glauben sie glauben und wie groß dieser Glaube ist, sondern es kommt allein auf den an, an den sie glauben. Ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal gemacht in der Predigt, mache es aber gerne nochmal, mit dem See, der zugefroren ist. Das kommt auch nicht von mir, das Beispiel, sondern das ist von Hans-Peter Reuer. Aber es ist einfach das beste Bild, was ich gefunden habe, deshalb erzähle ich das immer gern weiter. Wenn dieser See, wenn dieser See zugefroren ist und ich habe großen Glauben, dass diese Eisdecke mich tragen wird, und ich gehe mit großem Glauben auf die Eisdecke, aber das Eis ist nur so dünn, dann werde ich trotzdem einbrechen. Selbst mit dem größten Glauben. Aber wenn der Glaube klein ist und die Eisdecke dick, dann wird sie mich tragen, obwohl ich nur kleinen Glauben hatte, obwohl mein Glaube nur gerade ausgereicht hat, dass ich mich rausgetraut habe aufs Eis. Und ich glaube, genau so ist es mit dem Glauben an Jesus Christus oder mit unserem Glauben an Gott. dass es nicht darauf ankommt, mit welch großem Glauben wir uns hineinwagen in das Abenteuer, durchs Leben zu gehen mit Jesus, sondern dass es auf ihn ankommt und wie stark er uns tragen kann, welche Wunder er tun kann in unserem Leben und welchen Weg er uns führt letztendlich. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende an dem, was Jesus jetzt hier sagt. Deshalb weist Jesus jetzt hier auf seine Macht hin, auf seine Vollmacht im Himmel und auf der Erde, um den Jüngern zu sagen, es kommt nicht darauf an, dass ihr jetzt hundertprozentig überzeugt seid, dass das alles so funktionieren wird, sondern es kommt darauf an, dass mir gegeben ist alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und wenn ihr euch an mir festhaltet und mir nachfolgt, dann werdet ihr diese Macht spüren. Dann werde ich diese Macht durch euch wirksam machen. Es kommt nicht auf unsere Kraft an, auf unseren Glauben, sondern es kommt auf den an, an den wir glauben. Und dem ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und dann kommt in Vers 19 nochmal eine entscheidende Wendung. Diesen Vers, den kennen wahrscheinlich die allermeisten von uns, haben wir schon 100-mal gehört. Und trotzdem ist er immer wieder herausfordernd. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, steht hier. Also, dass es männliche und weibliche Jünger gab, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Also, das ist der sogenannte Missionsbefehl, wo Jesus seine Apostel auffordert, die ganze Welt zu Jüngerinnen und Jüngern zu machen. Und es ist doch seltsam, dass der Missionsbefehl jetzt kommt, nachdem da also noch einige sitzen, die zweifeln. Man würde doch erwarten, dass er jetzt noch mal erstmal so ein Seminar abhält, vielleicht noch mal eine Woche Motivationstraining, vielleicht noch mal so ein Crashkurs, wie glaube ich richtig oder so, oder welche Glaubensinhalte sind wichtig. Aber nein, er schickt diese 11, so wie sie da sind, mit ein paar Zweiflern, vielleicht weiß ich auch nicht, wie gut die in körperlicher Verfassung waren, so sendet er diese 11 aus mit dem wichtigsten Auftrag der ganzen Menschheitsgeschichte. Und dann fragt man sich, wenn er kurz zuvor sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, warum macht er es denn nicht selber? Ja, also da steht jetzt einer, der sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, der ist gerade eben von den Toten auferstanden, also besser kann es ja nicht werden. Und der könnte doch eigentlich, wenn er wirklich so mächtig ist, einfach rumgehen und den Leuten von sich erzählen. Wer könnte besser von ihm erzählen als er selber? Warum muss er jetzt diese 11 Hanseln da losschicken, die nicht mal an ihn geglaubt haben, als es irgendwie um Leben und Tod ging, die ihn im Stich gelassen haben, die nicht mal wach bleiben konnten, als es ums Gebet ging? Warum muss er jetzt diese 11 benutzen, um seine Message in die Welt zu bringen? Und das finde ich das Schöne an diesem Text bei Matthäus. Er spielt mit Widersprüchen. Er spielt so ein bisschen mit Gefühlen und Spannungen und macht es dadurch besonders offensichtlich, worum es eigentlich geht. Denn auch hier ist wieder wichtig zu verstehen, es kommt nicht auf die 11 an. Sie bekommen einen Auftrag, aber das Gelingen oder Nicht-Gelingen dieses Auftrags liegt nicht in ihrer Hand. Ob das Evangelium sich verbreiten wird, ob wirklich die ganze Welt von Jesus hören wird, das können diese 11 nicht beeinflussen. Und das wissen sie schon, als sie da knien auf dem Berg. Und das weiß Jesus ganz genauso. Er schaut sie an und er weiß schon, ob sich das Evangelium verbreitet oder nicht. Wenn es wirklich darauf ankommen würde, wie gut und fähig die Männer sind, dann müsste ich andere nehmen. Dann müsste ich nochmal jemand anderen suchen, vielleicht irgendwie Leute mit mehr Einfluss, mit mehr Geld, in wichtigeren politischen Positionen, aber nicht diese 11. Und trotzdem schickt er genau diese 11, weil er weiß, darauf kommt es nicht an. Bei der Mission geht es nicht um die missionieren, sondern es geht um die Nachricht, die weitergegeben wird. Und warum sollen sie jetzt von dieser Nachricht weitererzählen? Weil sie selber gerade in dem Moment erkannt haben, das ist auch hier entspannend bei Matthäus, dass das ganz klar ist, was ist eigentlich das Evangelium? Ich habe das letztes Mal bei den jungen Erwachsenen vor anderthalb Jahren oder so haben wir darüber geredet, was ist eigentlich das Evangelium? Man redet immer so gern vom Evangelium und evangelisieren, aber so selten definieren wir eigentlich, was genau ist das Evangelium. Also was ist es denn nun? Ist, dass Jesus auferstanden ist oder dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist? Hier ist es sehr klar, was genau die gute Nachricht ist, weil in diesem Moment die Jünger ja gerade Zeugen von etwas werden, was eigentlich die entscheidende Botschaft ist für sie, nämlich, dass der Tod besiegt ist. Also, dass der Tod Jesus nicht im Grab halten konnte, sondern dass er auferstanden ist. Das ist ja der Moment, in dem sie jetzt zum ersten Mal bezeugen und sehen, der Tod konnte nicht über Jesus siegen. Und das ist für sie die gute Nachricht. Und diese gute Nachricht, die kann und können sie nicht für sich behalten. Die darf nicht unter diesen 11 bleiben. Und auch bei dieser Nachricht kommt es auch nicht darauf an, wer sie weitergibt, sondern es kommt allein auf die Nachricht an und welche Sprengkraft sie hat. Dass der Tod keine Macht hat über uns. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass wir mit Jesus Christus ewig leben können und dass wir den Tod überwinden und auch den Tod hier im Leben schon überwinden können. Die Dinge, die uns tot machen wollen, während wir leben. Ich habe dabei an eine Geschichte denken müssen, die habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, von einem Japaner. Onoda Hiro heißt er, der im Zweiten Weltkrieg für Japan gekämpft hat, gegen die Amerikaner. Und mit drei anderen Männern, als die Amerikaner einen besonderen Angriff gestartet haben, er war selbst, glaube ich, General, zog sich zurück in den Dschungel und konnte sich retten vor einem Luftangriff. Und das war 1945, also da war der Krieg dann kurz danach vorbei und die Amerikaner flogen mit Flugzeugen über den Dschungel und warfen Flugblätter ab, wo mitgeteilt wurde, dass Japan kapituliert hatte. Und Onoda Hiro und seine Männer, die fanden diese Blätter und hielten es aber für Propaganda. Die waren der Meinung, der Krieg kann noch nicht vorbei sein, Japan ist so stark, das muss noch weitergehen, also der Krieg ist noch nicht vorbei. Und so hielten sie sich versteckt und sammelten Waffen und legten sich da im Dschungel irgendwie so ein Guerillalager an. Und über die Jahre kamen immer wieder Informationen, der Krieg ist vorbei, aber er wollte es nicht glauben, und er und seine Männer. Und dann sind nach und nach sind die anderen gestorben und er war als letzter übrig. Und 1975 konnte dann ein Missionar, nenne ich ihn jetzt mal, zu ihm vordringen und ihm tatsächlich glaubwürdig die Nachricht übermitteln, dass Japan schon vor 30 Jahren kapituliert hatte. Und er ließ sich tatsächlich mitnehmen nach Japan und wurde dann tatsächlich sogar begnadigt für seine Verbrechen und durfte dann noch ein Leben in Freiheit leben. Und das Spannende an dieser Nachricht finde ich, oder an dieser Geschichte finde ich, dass es ganz, ganz große Ähnlichkeit hat mit dem Evangelium. Denn die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, die ändert sich nicht dadurch, was wir erzählen. Genauso wie sich die Tatsache daran, dass Japan kapituliert hat, nicht geändert hätte, dadurch, dass ihm das jemand erzählt oder dass es auf einem Flugblatt steht. Sondern wichtig ist es, dass die Leute erfahren, dass der Krieg vorbei ist. Denn das verändert, wie sie sich verhalten. Also die Umstände verändern sich nicht. Wir können die Umstände nicht beeinflussen. Wir erfinden auch nichts, sondern die Umstände sind schon so, wie sie sind. Aber die Leute müssen es erfahren, weil sie noch so leben, als wären sie in Gefangenschaft. Weil sie noch so leben, als würden sie den Krieg noch kämpfen müssen. Und das ist, glaube ich, das Besondere am Matthäus-Evangelium, an diesem Missionsbefehl, dass er ihnen sagt, es geht nicht darum, dass ihr euch was ausdenkt. Es geht nicht darum, dass ihr welche überzeugt. Es geht auch nicht darum, dass ihr euch gute Geschäftsmodelle überlegt, wie ihr so viele Menschen wie möglich überzeugen könnt von eurem Glauben. Sondern es geht einfach darum, dass ihr eine Nachricht, eine Erkenntnis habt, die Menschen freisetzen kann. Es geht darum, dass ihr ein Wissen habt, was die Menschen befreien kann von ihrem ewigen Kreislauf, sich um sich selbst zu drehen und für sich selbst zu kämpfen. Und dass die Menschen diese Nachricht hören, das ist wichtig. Und da kommt es nicht darauf an, wer diese Nachricht weitergibt, sondern es kommt allein darauf an, dass diese Nachricht gut ist und wahr ist. Und dann sagt er ihnen noch, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Die evangelische Kirche legt besonderen Wert auf die Taufe hier an diesem Sonntag. Da geht es in der Predigt meistens um die Taufe. Deshalb war es für mich auch schwierig, irgendwelche inspirierenden Predigten dazu zu finden. Ich suche mir immer ein bisschen Inspiration, aber da geht es eigentlich immer nur um die Taufe. Für uns ist die Taufe ja auch besonders wichtig, Aber ich glaube, dass es bei diesem Text nicht nur um die Taufe geht. Die Taufe ist natürlich ein besonderes Symbol dafür. Ich habe erkannt, dass das die Wahrheit ist. Und die Taufe ist natürlich auch ein wichtiger Schritt für uns zu bezeugen. Wir glauben jetzt an Jesus Christus. Wir sind jetzt Kinder der Freiheit. Aber ich glaube, dass das nicht das Zentrale ist an diesem Text, dass sich Menschen taufen lassen. Sondern es geht eigentlich darum, dass wir glauben, dass Jesus Freiheit, dass Jesus allmächtig ist und Freiheit bringt. Und wichtig ist auch, dass hier der Heilige Geist schon zur Sprache kommt, obwohl er noch gar nicht da wird. Aber hier kommt nicht diese, hier geht es auch, bei Matthäus geht es auch nicht weiter um den Heiligen Geist. Das ist eigentlich ganz spannend, der taucht hier nur ganz kurz auf. Und dann kommt der letzte Vers. Und das ist ganz spannend, dass das der letzte Vers vom ganzen Evangelium ist. Das ist wie bei jedem guten Buch. Der letzte Satz ist der wichtigste oder einer der wichtigsten, hat auf jeden Fall eine besondere Bedeutung. Und so ist bei Matthäus Evangelium der letzte Satz. Und das sollt ihr wissen, oder bei Luther siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und dann ist Schluss. Abspann, Ende. Und das ist faszinierend, dass er sich traut, Matthäus dieses Evangelium so zu beenden, weil man muss sich ja immer wieder bewusst machen, dass die Evangelien in einer Zeit geschrieben wurden, in der sich die ersten Christen noch nicht klar waren, wann kommt Jesus denn jetzt eigentlich wieder? Die waren eigentlich ständig der Meinung, er müsste eigentlich bald wiederkommen. Vielleicht in 10 Jahren, vielleicht auch morgen, aber es war immer so eine extreme Naherwartung da. Die hat dann zwar mit der Zeit immer ein bisschen nachgelassen, sogar bei Paulus schon, aber die Naherwartung war auf jeden Fall da. Und dann ist es mutig, muss man sich mal bewusst machen, ein Evangelium zu beenden mit den Worten, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das lässt ja schon so eine gewisse Erwartung offen, es kann noch eine Weile dauern. Aber dem entgegen stellt es schon ein Bewusstsein, dass jeden Zeitraum, selbst den Zeitraum, den wir jetzt schon hinter uns haben, den Zeitraum von 2000 Jahren, überdauern kann. Nämlich, dass er jeden Tag bei uns ist, egal wie lange es noch dauert, bis er wiederkommt. Der christliche Glaube, das behaupte ich jetzt mal so ein bisschen, ist ein Glaube, der immer was mit Abschied zu tun hat. Weil wir immer in der Trennung leben von Jesus. Wir haben zwar den Heiligen Geist und der Heilige Geist verbindet uns direkt mit Gott und das ist ein großes Geschenk, was wir haben. Und dennoch haben wir ja die Sehnsucht in uns, Jesus eines Tages leibhaftig gegenüberzustehen. Und ich wette, dass es auch für die Jünger nicht einfach war, Jesus gehen zu lassen. Dass sie sich auch nicht gefreut haben, dass er weggeht. Dass sie sich allein und vielleicht manchmal verlassen gefühlt haben in ihren ganzen Aufgaben, die sie hatten und in der ganzen Verantwortung, die sie getragen haben. Und genauso dürfen wir uns, glaube ich, eingestehen, dass es für uns manchmal nicht einfach ist, gerade in Zeiten wie dieser, wo es vielleicht drüber und drunter geht, wo wir uns unsicher fühlen, dass wir alleine sind, dass Jesus nicht hier leibhaftig unter uns steht und uns sagt, was Sache ist. Und dass er uns vielleicht nicht in den Arm nehmen kann und trösten kann. Mir ist das jetzt wieder bewusst geworden auf diesem Kindercamp oder auf diesem Jugendcamp. Da saßen wir, am Donnerstag saßen wir in der Kirche wie jeden Abend zur Andacht. Und wir hatten die ganze Woche ohne Masken verbracht. Und mir war das gar nicht aufgefallen. Aber am Donnerstag saß ich da, weil am Eingang lagen so Masken für die anderen Gottesdienstbesucher. Und ich dachte, Mensch, wir haben ja alle gar keine Masken auf. Und habe das gesagt und dann ging da ein Raunen durch die Reihen, weil jedem plötzlich aufgefallen ist, wir haben eine ganze Woche ohne Masken gelebt. Keiner hatte je eine Maske auf für eine Woche lang. Und es war so schön. Es hat richtig gut getan, das wahrzunehmen. Wir haben uns eine Woche lang ohne Masken gesehen und es hat wirklich einen Unterschied gemacht. Klar ist es wichtig und gut, diese Masken zu tragen, aber einem wird jetzt erstmal bewusst, wie wichtig es ist, manchmal sich von Angesicht zu sehen, sich anschauen zu können, die Mundbewegung sehen zu können, die Nasenbewegung vielleicht sogar sehen zu können und einfach wahrzunehmen, wie geht's dem anderen. Und ich glaube, genauso dürfen wir als Christen auch uns eingestehen und klagen, dass es manchmal traurig ist, dass wir Jesus nicht so von Angesicht zu Angesicht sehen können, dass wir manchmal gerne seine Umarmung spüren würden, dass wir gerne sein Lächeln sehen würden. Und deshalb sage ich, ist das Christentum immer, glaube ich, auch eine Religion, die mit diesem Schmerz lebt, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist und mit der Sehnsucht lebt, dass er möglichst bald wiederkommen soll. Aber wir haben dem entgegen eine Verheißung von Jesus, die uns durchträgt, bis es soweit ist. Und mit dieser Verheißung dürfen wir uns immer wieder neu anfachen lassen mit Begeisterung. Mit Begeisterung, dass es nicht auf uns ankommt, nicht auf unseren Glauben, nicht auf etwas, was wir konstruieren können, auch nicht darauf, wie gut wir die Gemeinde managen oder wie gut wir uns Missionspläne schmieden, sondern dass es allein auf die Nachricht ankommt, die die Menschen freisetzen kann. Auf die Nachricht, die nicht wir erwirkt haben, sondern die Jesus am Kreuz erwirkt hat. Nämlich, dass der Tod keine Macht mehr hat. Und von dieser Nachricht und von diesem Wissen, dass Jesus bei uns ist, alle Tage bis ans Ende der Welt, dürfen wir uns wieder neu anzünden lassen, dürfen wir uns wieder, immer wieder neu entfachen lassen in unserem Glauben und in unserer Motivation, voller Freude als Christen durchs Leben zu gehen und anderen von unserer Freude zu erzählen. Diese Freiheit wieder richtig bewusst und neu zu spüren und andere Menschen anzustecken mit dieser Freiheit. Ich möchte nochmal enden mit diesem Vers. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Amen.